Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und wir haben heute zwei Gäste. Das ist die Renate und der Paul Hartwig. Hallo Paul, hallo Renate. Hallo. Wenn ihr euch mal so erstmal so ganz kurz mal vorstellt.
Also mein Name ist Renate Hartwig, bin Publizistin und Autorin. Seit sehr vielen Jahren, seit über 20 Jahren überwiegend nur noch. Komme aber beruflich aus der Sozialarbeit, war in der Bewährungshilfe und in der Drogenhilfe. Und wenn man mich beschreiben müsste oder wenn ich mich selber beschreiben muss, dann kann ich sagen, Einmischen ist Bürgerpflicht, steht eigentlich letztendlich über meinem Leben. Und vor allem, wenn es ungerecht zugeht, dann mische ich mich ganz massiv ein.
Paul? Ich komme aus der Wirtschaft, ich habe früher als Niederlassung von Firmen geleitet, dann bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und jetzt habe ich einen Verlag, bin Verleger und Künstler.
Ja, Renate, Publizistin, wie wird man das? Du bist auch noch Autorin, wie bist du dazu gekommen?
Also als erstes sind Buchstaben meine Freunde und sie waren es immer schon. Und diese Laufbahn war vorprogrammiert in der Kindheit, also einen ersten Preis. Für einen Aufsatz habe ich gekriegt, da war ich 10. Da konnte ich noch gar nicht ahnen, was bedeutet. Und den habe ich eigentlich gekriegt, weil die Lehrerin gesagt hat, wenn sie nicht im Raum gewesen wäre, im Klassenzimmer, und sie gesehen, dass ich diesen Aufsatz im Klassenzimmer geschrieben habe und sie dann genommen hat, dann hätte sie gedacht, das hat ein Erwachsener geschrieben. Also das heißt Kreativität und Fantasie, und das war mir immer wichtig. Und dann habe ich irgendwann, war ich sehr aktiv, übrigens war ich immer sehr aktiv, auch in der Sozialarbeit, und irgendwann kam dann vor 25 Jahren ein Verlag und hat gesagt, er hätte so viel über mich in der Zeitung gelesen, ich soll doch ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, das fällt mir jetzt auch noch ein, ich habe gar keine Zeit. Und dann hat er so Druck gemacht, dann habe ich das Buch geschrieben innerhalb von 2 Monaten, das war mein erstes Buch. Und es wurde innerhalb von 6 Wochen Bestseller. Dann habe ich mir gedacht, oh, hoppla, also das mit den Buchstaben, sie sind ja doch meine Freunde.
Und was ging es denn in dem Buch?
Das war damals Ich klage an. Das Thema war Scientology. Mhm. Und da habe ich dann 6 Bücher drüber geschrieben und ich habe mich also mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich einfach gesehen habe, dass hier Manipulationstechniken angewendet werden. Und unsere Gesellschaft in eine ganz andere Richtung sich entwickelt, wenn das sich durchsetzt.
Also 6 Bücher insgesamt
von dem Thema.
Über das Thema,
genau.
Über das Thema, klar. Ja. Und du hast ja sicher dann noch eine ganze Reihe andere geschrieben. Wir kommen ja nachher zu deinen aktuellen Werken, sage ich jetzt mal. Was kam dann?
Nach dem?
Ja.
Also wenn man sich 11 Jahre mit so einer Organisation und generell mit Psychogruppen auseinandersetzt, dann braucht man erstmal eine Pause. Mhm. Mhm. Und zwar, das hat auch damit was zu tun, weil das natürlich einen auch prägt. Mhm. Gerade wenn man sich mit Scientology auseinandersetzt, da war man ja immer in der Situation, dass man bekämpft wird.
Ja.
Und damals wurde übrigens Juristerei mein Hobby, weil die haben ja dauernd geklagt. Mhm. Da waren wir 2 bis 3 Mal in der Woche vor Gericht. Das war übrigens ganz toll, das fand ich total spannend. Und manchmal war es dann auch so, dass die Richter gesagt haben, tschüss, bis morgen. Und das war für mich jetzt nie ein Schrecken. Aber ich habe natürlich unsere Gesellschaft dann auch aus einem anderen Blickwinkel auf einmal kennengelernt. Mhm. Und ich habe dann aufgehört, weil man irgendwann Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten kann. Mhm. Und weil ich der Meinung bin, dass sich die Politik hätte wesentlich mehr um solche Dinge hätte kümmern müssen. Das haben die dann immer irgendwelche Leute überlassen. Und dann habe ich ein Kinderkreativprojekt mit meinem Mann angefangen. Das heißt, ich schreibe Mutmachgeschichten für Kinder, die von Kindern illustriert werden. Mhm. Das ist eigentlich mehr ein Sozialprojekt. Mhm. Und da wurde jetzt gestern das 50. Buch angefangen zu illustrieren in Freudenstadt in 2 Grundschulklassen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich brauche, um Kraft zu tanken. Mhm. Und das brauche ich, sag's jetzt mal, für meine eigene Seele. Mhm.
Und du machst den Text, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ich schreibe die Mutmachgeschichten für Kinder, da ist immer eine Metapher drin. Mhm. Bei dem einen zum Beispiel, der Marienkäfer, der nicht fliegen wollte, geht es um Angst, um Angst besiegen. Mhm. Und gestern, da geht es eben darum, zum Zusammenhalten. Und wenn ein paar Leute zusammenhalten, gestern war es jetzt ein Waldwichtel, die Geschichte, wo ich abgegeben habe, dann funktioniert es. Und das Tolle war, da ist eine Klasse dabei, das sind Kinder, die alle nicht Deutsch sprechen oder gerade Deutsch lernen. Mhm. Und das war, ich bin gestern mit meinem Mann in einer Klasse gesessen, wo die ganze Welt saß. Mhm. Und das berührt mich wahnsinnig, weil da waren jetzt zum Beispiel Kinder aus Syrien, wie die immer nur verängstigt sind. Ja. Und letzte Woche kam die Polizei und hat 2 kleine Kinder, also ich sage jetzt mal kleine Kinder, 2. Klasse ist für mich kleines Kind,
ja,
abgeholt, weil die einfach abgeschoben wurden, wieder nach Mazedonien. Und da hat man gestern noch gemerkt, dass die völlig geschockt waren, wenn da jetzt ein Fremder reinkommt in die Klasse. Mhm. Und das hat dann Gott sei Dank nicht lange gebraucht, weil ich die Geschichte gebraucht habe, wo mein Mann ihnen dann erzählt hat, wie ein Buch entsteht. Aber das sind die Sachen, wo mich dann auch bewegen. Mhm. Und deswegen, wenn man eine Biografie von mir machen müsste, dann ist das immer ein roter Faden. Mhm. Es ist immer, hat immer was mit Ungerechtigkeit zu tun und mit Schwachen, die sich nicht wehren können.
Mhm. Paul, du arbeitest ja mit der Renate zusammen auf deine ganz eigene Art. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
Nun, wir behandeln hauptsächlich, wir besprechen das natürlich auch eingehend. In der Vergangenheit haben wir natürlich immer, und das werden wir auch in Zukunft weiter so machen, Themen, die in der Öffentlichkeit weder diskutiert noch von irgendwelchen Klientelgruppen thematisiert werden, möchten wir natürlich einen bestimmten Leserkreis, der sich für solche Themen interessiert, auch Background-Infos geben über diese Sachbücher. Und bisher sind wir sehr gut damit gefahren. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das mal auf einer anderen Ebene, und zwar auch angedacht ist, in Romanform, wahre Geschichten in Romanform veröffentlichen, um hier eine noch breitere Leserschaft zu finden.
Renate, du hast mir vorher bei der Vorbesprechung erzählt, dass aktuell ein neues Buch im Druck ist, in der Schweiz, glaube ich. Mhm. Um was geht's da?
Also ich habe das Gesundheitssystem dann begonnen, da bin ich ja dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das war ja nicht geplant, das war einfach so, dass ich mal bei meinem Hausarzt war und dann ist über den Bildschirm so ein rotes Band gelaufen. Die Behandlungszeit für diesen Patienten ist abgelaufen und ich war noch gar nicht dran.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Und dann kam er ins Gespräch. Und nachdem der Arzt mich schon länger kennt, hat er genau gewusst, wenn die merkt, was da los ist, beißt die an. Das war dann auch so. Mhm. Da kamen mehrere Ärzte, die haben mir ihre Probleme geschildert. Und so bin ich eingestiegen in dieses schlangengrobe Gesundheitssystem. Mhm. Und das mache ich jetzt seit 8 Jahren sehr intensiv. Und da habe ich einfach sowas wie eine Trilogie gemacht, also 3 Bücher. Mhm. Und dann kam jetzt ein Schweizer Verlag, hat mit mir darüber geredet, über die Veränderung in Deutschland, die Veränderung in der Schweiz. Mhm. Und dann haben die mit mir geredet und haben gesagt, also das, was ich erlebt habe in diesem System, steckt eigentlich überhaupt nicht in den 3 Büchern, was richtig ist, weil ich da immer sehr auf der sachlichen Ebene war. Und dieses Buch heißt Der goldene Skalp. Mhm. Und das goldene Skalp heißt er deshalb, weil ich dann auch aufdecke mit Namen und Hintergründen, wer letztendlich an diesem goldenen Skalp interessiert ist. Und dieser goldene Skalp ist eigentlich unser Geld, das wir als Versicherte, als Kassenversicherte in dieses System einzahlen. Mhm. Und dass da am Schluss letztendlich nichts mehr oder sehr wenig dafür übrig bleibt von dem, was wir einzahlen, weil das einfach andere schlichtweg klauen. Da geht es um Korruption. Das ist eigentlich, im Grunde ist das Buch jetzt schon Krimi.
Das rote Band, wenn ich da nochmal ganz kurz drauf zurückkomme, das hat natürlich dein Arzt als Provokation da eingespielt.
Nein, nicht? Das hat jeder Arzt.
Echt?
Ja, das ist im Softwareprogramm der Ärzte. automatisch.
Ich noch gar gesehen, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ne? Jeder Arzt kann das aktivieren oder nicht aktivieren.
Mhm. Und auch normalerweise, wenn du noch gar nicht dran warst, das ist ja absurd.
Doch, ich komme, ja, ich meine, wenn man das System kennt, ist es nicht mehr absurd. Wenn wir praktisch in ein Sprechzimmer kommen, wir melden uns an, dann geht es über den Computer und bei diesem Arzt und bei vielen, vielen, vielen anderen Ärzten ist das auch so, dass man dann eben bei Kassenpatienten so und so viele Minuten veranschlagt.
Ach so.
Und diese Minuten, wenn jetzt da einer ist, der sich gern verschwätzt, indem er vielleicht doch eher zuhört, was man empfiehlt, der braucht vielleicht eine Hilfe. Mein Arzt war dann so einer. Mhm. Und der hat dann aktiviert. In dem Moment, wo ich raus bin, hat er aktiviert. Dann kam seine Sprechstundenhilfe und hat ihn rausgeholt zum Telefonat. Ich saß da drin und dann ist die Uhr gelaufen und es waren vielleicht 3-4 Minuten. Und dann ist das Band gekommen als Warnung, Achtung, erst 2-3 Mal Achtung und dann die Behandlungszeit für diesen Patienten ist abgelaufen. Normal guckt ja der Patient gar nicht auf den PC. Aber ich saß natürlich da allein und habe das Band gesehen und habe mich natürlich dann umgedreht.
Ja, klar.
Mein zweiter Vorname ist Neugierig.
ja, das muss man ja alles.
Und dann habe ich geguckt und dann denke ich mir, wieso kommt da jetzt ein rotes Band? Und dann habe ich das halt gelesen. Und das hat sich ja dauernd wiederholt.
Und da hat es dich, also wenn man so schwäbisch sagt, da hat es dich gerissen.
Na, da war ich stinke Sau. Ich meine, ich war noch gar nicht dran, da kommt so ein Band.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, wer hat sich denn den Mist einfallen lassen? Mhm. Und dann hat er gesagt, das ist das System.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, was heißt das, ist das System? Was ist es, das System?
Mhm.
Ja, das ist halt so. Dann habe ich gesagt, nee. Ja, und das könnt ihr mir jetzt nicht erklären, der Langzeitbudget nicht. Mhm. Und da waren wir schon in zwei Stufen. Einmal das System und einmal das Budget. Und jeder, der zum Doktor geht und als Kassenpatient hingeht und sein Kärtli abgibt, der macht sich darüber ja gar keine Gedanken. Für uns alle, immerhin 90% unserer Bevölkerung, ist das ja, sind wir ja sicher in unserem Gesundheitssystem. Und wenn von denen 90%, die kassenversichert sind, nur 10% wüssten, was da läuft, dann würden die erstmal ganz blass werden.
Gut, was da läuft, das hören wir dann nach der Musik.
Für uns war auch wichtig, dass wir uns jetzt für diesen Schweizer Verlag entschieden haben, um dieses Gesundheitswesen nochmal eingehend zu beleuchten, damit die breite Öffentlichkeit auch mal aus einer anderen Sicht, nämlich aus einer neutralen Sicht sieht, welche Schieflage wir in unserem Gesundheitssystem haben und wir dadurch natürlich auch eine zusätzliche Verbreitung in der Schweiz stattfindet. Und vor allen Dingen wollen wir natürlich schon, dass diese Thematik, weil ja, die Deutschen darauf drängen, die Schweiz soll ja, naja, wie soll ich sagen, soll ja auch noch die Mechanismen des deutschen Gesundheitswesens übernehmen, was natürlich überhaupt nicht möglich ist. Da sollte natürlich schon auch ein Riegel davor geschoben werden, was das Schweizer System angeht, von unserer Seite aus.
Also die Schweiz ein bisschen wachrütteln, ein bisschen aufwärmen, übernimmt sie es ja nicht. Renate, dieses aktuelle Buch, du hast es schon gesagt, heißt Der goldene Skalp. Warum dieser Titel?
Ganz einfach, weil ich habe immer gesagt, in den Gesprächen beim Verlag habe ich immer gesagt, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie der Tanz ums goldene Kalb.
Mhm.
Und da kam dann irgendeiner und hat gesagt, das ist dann wollen die unseren Skalp.
Ja.
Und das war mehr so Wortspielerei. Mhm. Und am Schluss kam dann raus der goldene Skalp.
Ach so.
Und wenn man golden ist, er deshalb, weil er natürlich nicht für die golden ist, die zum Beispiel in so ein Kassensystem einzahlen, wie die Masse eben. Mhm. Wir müssen jetzt einfach mal, wir müssen wissen, dass 70% unserer Bevölkerung in gesetzlichen Krankenkassen versichert sind. Mhm. Und nur 10% sind privat versichert. Und der goldene Skalp, golden deshalb, weil natürlich ein Meer von Personenkreisen sich um dieses Geld streiten. Und da geht es nicht darum, ob das Geld langt, wenn wir mal krank sind, sondern da geht es darum, in welche Kanäle fließt es. Und jetzt sage ich mal eine Zahl, damit man sich das vorstellen kann.
Mhm. Yeah.
Für mich ein Ding der Unmöglichkeit zum Beispiel, dass die Funktionäre der Ärzte, die Ärztefunktionäre, darum bin ich mit denen auch jetzt im Moment ganz schön am Krachen, weil ich sage, die sind vom Stamme nimm. Wenn wir jetzt beim goldenen Skalp bleiben, gehen wir mal weiter, die sind vom Stamme nimm. Weil nach 8 Jahren kann ich mir wirklich ein Urteil erlauben. Am Anfang, als ich in dieses Metier kam und viele, viele Ärzteveranstaltungen erlebt habe, sind eben Dinge passiert, wo ich fast geglaubt hätte, dass den Ärzten verdammt schlecht geht. Und zwar, ich wurde eingeladen zum Referat von einem Pharmaunternehmen und da war ich immer sehr, sehr kritisch. Und die Ärzte haben aber gesagt, sich das gewünscht, die durften sich immer einen Referenten wünschen und haben sich mich gewünscht und dann bin ich hingegangen, weil es in Stuttgart war. So, und jetzt verkürzen wir das mal. 5-Sterne-Hotel, alles weiß gedeckt, wunderbar. Und auf der Einladung stand, da fängt schon Korruption übrigens an, anschließend kleiner Imbiss. Jetzt kommt es darauf an, wer stellt sich unter einem kleinen Imbiss, habe ich mir so irgendwelche Häppchen auf irgendein Tablett vorgestellt.
Eine Butterbrezel ertrunken.
Ja, von mir aus, ja. Und dann kam er raus und dann sagt die, ja, also oben ist der Imbiss. Jetzt weiß gedeckt unter weißen Schirmen, 5-Sterne-Schuppen. Da denke ich mir, was ist das für ein Imbiss? Da war das ein mehrgängiges Menü mit allem drum und dran, auch alkoholmäßig. Und jetzt sitzen da ungefähr 120 Ärzte. Und mein Mann und ich da dazwischen. Und ich sitze und dann neben mir sitzt ein Arzt und hat einen Rucksack dabei. Das ist ja nicht schlimm. Nein. Und ich habe den Stuhl, meinen Stuhlfuß auf diesem Rucksackring, Bügel, ja genau. Und dann sagt er, er braucht den Rucksack, holt den Rucksack raus, steht auf und sagt, seid ihr alle fertig? Und dann sagt die Masse dieser Ärzte, ja. Dann macht er den Rucksack auf und holt lauter Tupperdosen raus und packt restlich alles ein, was noch in den Platten war. So, jetzt jeder könnte jetzt sagen, das ist ein Einzelfall.
Ja.
Und es war eben keiner. Der andere hat eine ganze Rolle Alufolie rausgeholt und der dritte hat es irgendwie eingepackt in einer Serviette. Dann habe ich gedacht, Menschenskinder, denen muss echt schlecht gehen. Bis ich gespannt habe, dass es irgendwo bei denen drin ist. Ich habe keine Ahnung, ich war in so Veranstaltungen. Dann haben die mit 2 Händen von den Pharmafirmen die Kugelschreiber mitgenommen, in so Tüten. Dann habe ich gesagt, wie viele Praxen haben sie? Weil so viele Kugelschreiber könnten nicht einmal bis zu meinen Urenkel verschrieben sein, wie der mitgenommen hat. Und diese Haltung, die ist mir auf einmal aufgefallen. Und dann habe ich genau hingeschaut und dann habe ich gesagt, was macht, und das ist das Buch eigentlich, der goldene Skalp. Was macht dieses System mit uns, wenn wir krank sind, wenn wir gesund sind, mit Ärzten, mit Politikern, was macht es mit uns als Gesellschaft? Und das aneinandergereiht von diesen Dingen, die ich erlebt habe, ergibt dann ein Bild, dass wir als Gesellschaft selber schuld sind, dass viele Dinge bei uns schieflaufen, nicht nur im Gesundheitswesen.
Also jetzt muss ich mal gerade noch mal zu diesen Tupperdosen-Alu zurückkommen, weil das reißt mich jetzt also echt vom Hocker.
Das ist kein Einzelfall, da könnt ihr jetzt noch 3 andere...
Also erstens würde ich nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen. Und ja, wenn ich auf die Idee käme, dann hätte es den Hintergrund, dass ich das nachher irgendwelchen Leuten, denen es nicht so gut geht, also Obdachlose, was auch immer, dann denen gebe. Aber sicher nicht heimnehmen und was man vielleicht annehmen kann, oder die gute Steak, die teure Windhund verfüttern, ja.
Also nein, das hat er schon selber gemacht, weil ich
habe
mich eingemischt. Ich habe dann gesagt, also die restlichen Kroketten mit hatten, habe ich gesagt, sie das können sein lassen, weil die schmecken am nächsten Tag wie eingeschlafene Füße und wie Gummi. Da sagt er, mein Mikro, in meinem Mikro hört nicht, das ist dann morgen schon das Essen für alle. Also das, da habe ich noch ganz andere Sachen erlebt, nur das ist...
Sorry,
jeder, wenn jetzt Ärzte zuhören, dann wissen die, genau, die können garantierte Veranstaltung sagen, wo sie selber erlebt haben mit Kollegen. Und das halte ich, das ist mir jetzt wurscht, ob die das selber essen oder, also auf jeden Fall kriegt das kein Obdachloser, also das können wir uns mal gleich abschminken, gell? Weil das habe ich ja erlebt bei uns selber und an andere Sachen haben wir es erlebt. Die sind scheinbar von Generationen her gewohnt, dass man einfach Dinge, dass die alles geschenkt kriegen. Haben aber dann selber die Haltung und sagen, wir kriegen von euch Kassenpatienten zu wenig für die Behandlung, die wir euch angedeihen lassen. Das ist die Diskussion, das hat übrigens lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass das fast schon an Schizophrenie leidet, dass die schon an Schizophrenie leiden. Weil ich habe dann gesagt, Was können, wer verhandelt denn unsere Zahlungen, wenn ich zum Doktor gehe, was der kriegt? Bin ich das als Patient oder ist das ein Ärztevertreter, der verhandelt mit den Kassen? Es ist ein Ärztevertreter. Also ich bin's nicht ich. So, und jetzt machen wir mal einen Blick auf den Ärztevertreter. Der oberste Ärztevertreter, das ist der Andreas Köhler gewesen, bis jetzt am 1. März, der hat 350.000 Euro im Jahr. Der geht nach 9 Jahren jetzt aus gesundheitlichen Gründen in Pension mit 53 und kriegt 270.000 Euro Pension bis an sein Lebensende. Und da müssen sich die Ärzte jetzt Gedanken machen über ihre eigenen Funktionäre. Das ist das, was ich seit 2 Jahren nicht mehr aus dem Blickfeld lasse, weil hier eine der ganz großen Lügen passiert. Jedes Mal höre ich, dass die Ärzte zu wenig verdienen. Das hören wir von allen. Und zwar immer von Kassenpatienten. Und ich habe eben die Frage gestellt, wo bleiben diese 190 Milliarden, die wir jährlich in dieses System einzahlen? Und da muss ich einfach sagen, wir haben ja eine Bürgerbewegung gegründet, mein Mann und ich, im Juli 2008. Die ist jetzt bundesweit, immer, die haben eigene regionale Bürgertreffs. Und da stelle ich halt immer wieder fest, wenn die Ärzte was wollen von uns Patienten, dann kommen die an diese Treffen. Und sagen, ja, das müsst ihr mal machen und macht's mal das mit der Krankenkasse und Hausarztvertrag, unterschreibt alle den Hausarztvertrag. Es geht immer nur um Geld. Und meine Idee war damals, dass wir sowas wie einen Bürgerschulterschluss, so heißt ja unsere Initiative Bürgerschulterschluss e.V., dass Ärzte und Patienten zusammenhalten und diesem System, das ja letztendlich korrupt ist, die Stirn bieten. Das hat angefangen mit der, können wir nachher nochmal drüber reden, mit der Gesundheitskarte, heute ein Riesenartikel in der Südwestpresse. Da fällt mir dann in der Frühschau Zeitung aus der Hand. Wenn ich lese, was ein Journalist da schreibt, ohne die Hintergründe zu beschreiben und dann noch Leute zu Wort kommen lässt und einfach die Hälfte vergisst. Also was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich wieder einen Leserbrief schreiben. Was bleibt mir anders übrig?
Radio Free FM, die Plattform. Bei uns zu Gast Renate und Paul Hartwig. Renate, du hast gerade vor der Musik erzählt, du hast heute Morgen die Südwestpresse aufgeschlagen, hast etwas, was mit dem Gesundheitssystem zu tun hat, gelesen und dann ist dir die Zeitung aus der Hand gefallen. Warum? Um was geht es in dem Artikel?
In dem Artikel geht es um die elektronische Gesundheitskarte. Und da hat jetzt eine Sprecherin der gesetzlichen Krankenversicherung des Spitzenverbands, heißt übrigens Spibu abgekürzt, sage ich immer Spitzbuben, also der GKV Spitzbubenverband, kommt da total zu Wort, über fast eine Seite. Und da steht natürlich genau das drin, was die Krankenkassen wollen, weil sie ganz wild sind auf diese Karte, weil diese Karte macht uns natürlich zum gläsernen Patienten. Und macht uns kontrollierbar und übrigens den Arzt auch. Diese Karte kostet, das weiß fast niemand, bis jeder diese Karte hat, es kostet es selber aus diesem IT-Firma, die es macht, kommt raus, 14 Milliarden Euro. Diese 14 Milliarden sind alles Beitragsgelder, genau wie die Gehälter und Pensionen der Ärztefunktionäre, über die ich vorhin erzählt habe. Und jetzt ist eben die Frage, wieso investieren wir 14 Milliarden und aus welchem Grund darf diese Vertreterin Claudia Wildmeier vom GKV Spitzenverband eigentlich eine Dreiviertelseite eine Volksverdummung in der Südwestpresse stattfinden? Das verstehe ich nicht, weil ich weiß definitiv sicher, dass es dort Journalisten gibt. Also hätten sie den Martin Hoffmann dran gesetzt an die Geschichte, wären die Fragen garantiert anders ausgefallen. Und aus diesem Grund, weil ich weiß, dass der das weiß, dass es so nicht ist, wie die das da erzählt. Also liegt es auch an den Fragen, die man stellt. Und ich verstehe nicht, warum wir alle, also jeder soll sich mal fragen, ob er sich nicht beängstigt oder unter Druck gesetzt gefühlt hat, als er Briefe gekriegt hat von seiner Krankenkasse. Rein juristisch ist das bereits Nötigung. Außerdem sind glatte Lügen werden hier verbreitet. Und die verbreitet sie hier jetzt wieder in der Zeitung. Die sagt, ab 1. Januar wäre es den Ärzten überlassen, ob sie die alte Karte, also angenommen, wir haben eine alte von diesen Karten und die hat Gültigkeit bis 2015, dann will die Kasse unbedingt, dass man die alte wegtut und die neue beantragt. Und ich habe ja eine ganze Aktion da laufen und dann habe ich gesagt, wieso denn, die geht doch nur bis 2015. Sie ist ja nichts anderes als ein Dokument, das die Kasse uns gegeben hat, dass wir da einzahlen und versichert sind.
Ja.
So, und das muss ja jeder merken, warum lassen die Menschen sich da nötigen? Ich habe im Schnitt 200-300 E-Mails am Tag nur wegen so einer Geschichte. Mhm. Und da haben die Leute natürlich Angst, wenn eine Kasse schreibt, wenn sie nicht jetzt das Bild einschicken und die neue Karte kriegen, laufen sie Gewähr, dass der Arzt ihnen selber eine Rechnung stellt. Mhm. Das ist Nötigung, ja, weil das klar, geht ja. gesetzlich gar nicht. Mhm. Wir zahlen ein, jeder, der in eine Kasse ja. einzahlt und den Betrag jeden Monat zahlt, ist versichert. Vollkommen wurscht, ob der einen Fetzen in der Hand hat von der Krankenkasse, wo draufsteht, der hat die Mitgliedsnummer sowieso und ist versichert bei uns, oder ob er eine Karte hat mit diesem Bild. Mhm. Das Bild spielt gar keine Rolle. Die Karte hat einen Chip und der Chip wird irgendwann, wenn alle die Karte haben, aktiviert. Mhm. Und dann werden diese, unsere persönlichen Daten, Krankheitsdaten, per Online in einem großen Computer enden.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Was ist das Besondere an dieser neuen Karte? Paul, du hast dich gerade zu Wort gemeldet.
Ja, ich wollte dann aber auf die Konsequenzen hinweisen, ja. die aus dieser Karte entstehen können. Diese Karte, diese Gesundheitskarte, da wird ja nicht umsonst so viel investiert. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten der Versicherungswirtschaft, der Versicherungen und aber auch der Wirtschaft. Denn das genau zu erklären, würde zu weit führen, aber ich kann es vielleicht mit einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen, da haben wir jetzt einen 25-jährigen Mann, der vielleicht eine Familie gründen will und die Daten sind bei Banken, Wirtschaft, überall abrufbar. Mhm. Ja, in dieser diese Generation macht sich ja, so denken diese Verantwortlichen dieser Gesundheitskarte, diese Generation macht sich ja wenig Gedanken um Datensicherheit, wenn man heute Facebook und etc. Dienste anschaut. Ja, nur die Konsequenz können wir vielleicht gar nicht ermessen, was daraus entstehen wird. Und zwar, wenn jetzt ein 25-Jähriger meinetwegen auf die Bank geht und sagt, er möchte einen Kleinkredit für die oder jene Anschaffung. Oder er möchte sich vielleicht ein Auto kaufen. Yeah, yeah. Und der Bankangestellte sagt, einen Moment, da müsste ich mal schnell im Computer etwas nachschauen und dann tippt er irgendwelche Daten ein von diesem diesem Kunden. Mhm. Und da stellt sich raus, aha, der hat die und die Krankheit oder dies und jenes Gebrechen. Aha. Und dann wird ihm einfach gesagt, den Kredit kann er nicht erhalten. Aber aus welchen Gründen wird ihm dann nicht mehr gesagt. Mhm. Und der wird nicht wissen, warum. Und das sind die extremsten Konsequenzen, die aus dieser Folge von Datenspeicherung entstehen kann. Wir haben dieses bereits schon in Schweden etabliert. Mhm. Es kam an so einem Spartensender, kam mal ein Beispiel, wo ein Fernsehteam einen jungen Mann begleitet hat, der sich einen Film ausleihen wollte. Er hatte weder Geldbeutel noch einen Ausweis dabei. Er geht in einen Videoshop und sagt, er möchte sich den und den Film ausleihen, nimmt den aus dem Regal und sagt, und das wurde mit der Fernsehkamera begleitet.
Ja, ja.
Und dann hat der Ladenbesitzer oder der Verkäufer ihm 2, 3, vielleicht auch 4 persönliche Fragen gestellt, die natürlich nur ihn betreffen können und die er natürlich auch nur persönlich beantworten kann. Es wurde alles überprüft, alles hat gestimmt und dann sagt der Verkäufer, das ist alles in Ordnung, wir buchen gleich von Ihrem Konto ab.
Das heißt, der hat die Kontonummer dann auch schon.
Alles transparent.
Alles schon. Ja, Renate, jetzt nochmal zu dir zurück, beziehungsweise zu dieser Karte. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist jetzt nicht nur wie auf der alten drauf, dass du versichert bist, sondern dann ist jedes Zipperlein, sage ich jetzt mal, von dir drauf. Und ich weiß nicht, ob das so immer, nicht ganz, also wie ist es dann?
Also im Moment ist es so, dass wir in Etappen, wie so eine Zwiebel, die man schält, kriegen wir in Etappen mit, was mit dieser Karte ist. Als erstes hat hier die IT-Industrie als Lobbygesellschaft es toll verstanden, damals der Ulla Schmidt als Gesundheitsministerin, das zu verkaufen. Also die ganze Politik ist durchgesäbt, haben gesagt, wir wunderbar, macht's mal die Karte. So wurde eine Firma gegründet, Gematik, zwischen Krankenkassen und IT-Industrie sind alle drin, also auch Ärzteverbände. Und jetzt wird diese Karte propagiert. Und diese Karte hat als erstes ein Bild drauf. Verkauft wurde uns das, jetzt sind wir nämlich bei Manipulationstechniken, darum bin ich gar nicht so weit weg von früher. Diese Manipulationstechnik heißt, es hat immer in der Auseinandersetzung geheißen, wir brauchen das Bild drauf, damit man also praktisch kein Schindluder mit diesen Karten betreiben kann, was sicher auch passiert ist ohne Bild. Also, dass man die Karte jemand anders gibt und der geht dann hin. Mhm. Nur das hätten die schon vor 20 Jahren machen können. Mhm. Weil wenn wir zum Skifahrer gehen, dann komme ich am Abend im Hotel an, hol mir einen Skipass, gebe denen ein Bild und am nächsten Morgen gehe ich Skifahren und kriege meinen Skiausweis und da ist ein Bild drauf. Mhm. Das ist eine Geschichte von 10 Cent. Mhm. Sonst ging das gar nicht an große Skigebiete.
Ja, ja, klar.
So, und dieses Bild ist es nicht. Ich habe nichts gegen das Bild. Ich habe was gegen den Chip, der da drauf ist. Der Chip ist noch nicht aktiviert. Im Moment ist diese Karte, hat die gleichen Daten wie die alte Karte, nur ein Bild. Mhm. Was neu ist, und es soll sich mal jeder, der eine neue Karte bereits hat, soll die mal umdrehen und dann soll er mal schauen, aus welchem Grund er auf einmal eine neue Mitgliedsnummer hat. Das hat uns die Kasse nie gesagt. Keine Kasse hat den Mitgliedern gesagt, übrigens, das hat eine neue Mitgliedsnummer. Das hat ja einen Grund, warum man eine neue Mitgliedsnummer hat. Und wenn dieser Chip, der da drauf ist, aktiviert wird, das heißt, wenn alle Leute in alle Versicherten diese Karte haben, dann heißt es jetzt, und dann sollen über diese Karte, wird dann praktisch gespeichert, da kann der dann, das war ja das mein Argument die ganze Zeit, dem sagt, in einem Notfall, wenn die Karte läuft, dann kann natürlich der Notarzt auf der Karte schauen, welche Medikamente, welche Krankheiten, was hat der noch und kann dann anders reagieren. Dann habe ich sofort als Gegenargument gesagt, für diese Karte, um diese Karte lesen zu können, brauchen Sie einen PIN. Und wenn ich auf dem Boden liege und bewusstlos bin, und dann möchte ich mal wissen, wie kommen Sie denn an meinen PIN, Herr Doktor? So, und da hebeln, jeder Kritiker hebelt in dem Moment diese Karte aus. Es geht nicht um die Karte, es geht darum, dass jeder Arzt mit jedem anderen Arzt, mit jedem Krankenhaus verbunden wird, nur noch online. Es läuft dann nur noch online. Und da ist das, was mein Mann vorhin gesagt hat, die Kritik, dass alle Daten, sämtliche Gesundheitsdaten, werden dann gespeichert in einem riesigen
Zentralcomputer.
Mhm. Und ich bezweifle einfach, dass der nicht zu knacken ist. Jeder sagt mir, den kann man nicht knacken.
Ja, ja.
Ich kann einmal zum Ende eine andere Zahl sagen. Ich habe über Monate für ein Buch Die Geldmaschine in Amerika recherchiert. Die Gesundheitsdaten der Patienten, die da drüben ja genau schon so laufen, werden verkauft für $2000.
Pro Nase.
Pro Nase. Mhm. So, also wenn du von einer Person die Gesundheitsdaten perfekt hast, dann kannst du die in Amerika verkaufen an die, daher resultiert eben genau das, die Versicherungswirtschaft, Banken, überall wo eben wichtig ist, weil Wissen ist Macht. Also warum zahlt jemand $2000 für die Gesundheitsdaten einer Person? Nur habe ich das schon 2009 propagiert und publiziert. Und jetzt sind wir nicht genau, ich habe immer davor gewarnt, dass es so kommt. Und jetzt sagen sie alle, die Krankenkassen sagen alle, ja, das ist doch so, wir haben ja diesen Chip noch gar nicht aktiviert. Und jetzt kommt eigentlich der Oberbetrug, weil jeder Patient, wenn das mal aktiviert ist, muss bei seinem Arzt unterschreiben, dass er freiwillig seine Unterschrift gibt, dass die Daten transportiert werden dürfen über so ein Online. Und dann hat wieder der Kassenpatient das in der Tasche. Jetzt darfst du husten und wir machen Musik.
Paul, du wolltest aber jetzt gleich. Ne? Also erst Musik.
Also jetzt haben wir alle ausgehustet, aber das muss man natürlich, beim Gesundheitssystem darf man auch husten. Ich möchte eigentlich nur alle vor dieser Karte zumindest so viel Selbstbewusstsein hervorrufen, dass wenn der Tag X kommt und Sie irgendwann mal beim Arzt stehen und der Arzt von Ihnen eine Unterschrift will, dass die Daten transportiert werden dürfen, dann sollten Sie einfach diese Unterschrift verweigern und sich vielleicht bei mir melden, dann kommen wir vielleicht ein Stück weiter. Jetzt habe ich noch eine Bitte, falls hier jemand zuhört, der freiwillig versichert ist oder Freiberufler, das heißt im Klartext, in der ganz normalen gesetzlichen Krankenkasse, gesagt hat, ich bleibe in diesem Solidarsystem und versichere mich bei der Krankenkasse, obwohl ich selbstständig bin und freiberuflich und Einkommensteuererklärung machen muss, dann sollten die bitte, das ist jetzt wirklich ein ernsthafter Aufruf, den habe ich auch über unsere Webseite, www.patientinformiertsich.de laufen, die letzte Einkommensteuererklärung nehmen oder die letzten zwei, drei, diese Summe nehmen, und jetzt gibt es eine mathematische Aufgabe, geteilt durch 12 ergibt ein Monat, diesen Betrag geteilt durch 100 mal 15,5. Das ist der offizielle Kassenbeitrag, den man zahlen muss. Mhm. Falls dieser Betrag abweicht, den die Kasse vom Versicherten verlangt hat, dann sollte sich bitte ernsthaft bei mir melden, weil ich mache gerade eine Musterklage gegen den Spitzenverband der Krankenkassen, weil hier über mehrere Jahre, also das geht wahrscheinlich dann in viele, viele Millionen, die freiwillig Versicherten und die Freiberufler betrogen wurden, weil das ist nichts anderes als Betrug. Es gibt eine bestimmte Summe, die angenommen wird, fiktive Summe, errechnet vom Spitzenverband, die geben die raus, so viel verdient ein Selbstständiger und so viel verdient ein Freiberufler pro Monat. Und von dem muss er die Kassenbeiträge zahlen. Wenn er weitaus weniger hat, dann zieht man 25% ab. Er muss auf jeden Fall 75% von einem fiktiven Betrag bezahlen, der errechnet wurde von Leuten, die eigentlich mit Freiberufler und Selbstständigen nichts zu tun haben. Also es gilt jetzt nur der Aufruf zu gucken, ob der Betrag, den er selber ausrechnet, identisch ist mit dem, mit seiner Rechengeschichte 15,5% pro Monat. Also ich bin übrigens seit immer schon freiwillig versichert, seit vielen Jahren, und ich habe es auch nicht gemerkt. Ich habe es erst gemerkt, als ich in diesem System drin war und auf einmal dann gesehen habe, dass da irgendwas mathematisch nicht stimmen kann, weil 1 und 1 ist 2 und nicht donnerstark. Und dann habe ich angefangen zum Rechnen nach der letzten Einkommensteuererklärung und habe gesehen, das kann gar nicht stimmen. Und dann habe ich angefangen zu bohren, habe Widerspruch eingelegt und so ist das jetzt ins Rollen gekommen und so entwickelt sich jetzt ein Musterprozess. Weil das will ich wissen, das wird garantiert eine Verfassungsklage, weil die können nicht einfach fiktiv von Millionen Versicherten einfach fiktive Gehaltsstufen ein, also die, wenn der zu mir sagt, ich verdiene 3.000 Euro und ich verdiene die 3.000 Euro im Monat nicht, dann zahle ich auch nicht von 3.000 Euro 15,5% Kassenbeitrag. Und so läuft es aber.
Renate, jetzt haben wir im Zusammenhang mit dem goldenen Skalp von den Ärzten und von den Versicherungen geredet. Wer spielt da noch, wer tanzt da noch um den goldenen Skalp, wer will dir noch den Skalp da abziehen?
Da tun wir uns alle. Also es sind die Lobbygesellschaften, es ist die Pharmaindustrie. Das ist ja das Nächste, wo man sich mal überlegen muss. Und es ist unser Herr Finanzminister Schäuble. Der Herr Finanzminister Schäuble bedient sich immer wieder an den Sozialkassen. Er hat jetzt, obwohl das eine Abmachung ist, dass die Krankenkassen, also dass in dem Gesundheitsfonds ein paar Millionen eingespielt werden aus Steuergeldern für die mitversicherten Kinder zum Beispiel, die hat der Schäuble jetzt einfach gestrichen. Der wird dann einfach vertragsbrüchig. Nur damit er sich selber Denkmal setzen kann für einen gesunden Haushalt. So, der nächste ist natürlich, wenn wir jetzt mal die Pharmaindustrie nehmen, da muss man wissen, dass über 27 Milliarden im Jahr der Staat einspielt, nur weil auf jedem Medikament 19% Umsatzsteuer ist. Egal welches Medikament wir in die Hand nehmen. bekommt der Staat 19%. Aus diesem Grund sind auch in Deutschland die Medikamente am teuersten. Weil wenn ihr ein Medikament in Deutschland kauft und das gleiche Medikament in Holland, in Luxemburg oder in einem anderen europäischen Land, dann zahle ich die Hälfte, wenn nicht ein Drittel. Also wir haben das geprüft. Das ist nicht nur einfach aus dem hohlen Bauch gesagt. Und dann habe ich mal nachgeforscht, warum? Ist doch ganz klar. Umso teurer die Medikamente werden oder sind, umso mehr kriegt der Staat an Mehrwertsteuer.
Ja, klar.
So, und wenn ich bin jetzt sicher nicht Busenfreundin vom Herrn Seehofer, aber immerhin hat der Herr Seehofer mal in einer öffentlichen Fernsehsendung gesagt, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und die gewählt sind, die entscheiden nicht. Das war der Satz des Jahrhunderts. Und da muss ich ihm in allen Punkten recht geben, im Gesundheitswesen auf jeden Fall. Das Gesundheitsministerium wird regiert von Lobbyisten. Und jeder, der da vorne hinsitzt, auch jetzt der neue Herr Gröhe, Gesundheitsminister, ist nichts anderes für mich, das ist meine Ansicht, wie ein Grüß Gott August.
So. Also der Lobbyismus, mir ist das jetzt so ein bisschen, ja, stößt mir jetzt ein bisschen auf. Bisher habe ich immer gedacht, naja, so Lobby, man verbindet da immer die USA damit, nee. Aber ist das auch in Deutschland so wahnsinnig stark, Pound und Nix?
Ja, sehr stark sogar. Ich habe auch schon überlegt, ob wir über unsere Publikation, die wir ja auch in Printform rausbringen wollen, Quartalsabrechnung, nicht die Politiker darstellen mit den Emblemen oder Logos der einzelnen Firmen, für diese die Lobbyisten spielen, so wie bei Sportlern, die im Fernsehen oder in Interviews auftreten. Dann würden wir nämlich gleich Bescheid wissen, aus welcher Richtung hier irgendetwas gesagt wird. Jetzt mal, um es mal satirisch darzustellen. Aber die Überspitztheit hat auch immer einen Funken Wahrheit in sich.
Ich finde die Idee jetzt gut. Also ich meine, wenn man das rausfindet, ja. Und ich bin mir sicher, ihr zwei könnt es rausfinden, wer hinter wem steckt.
Das haben wir schon rausgefunden.
Ach, ihr habt es schon rausgefunden. Ja, ich müsste man nämlich mal suchen. Also das fände ich natürlich eine gute Idee. So, also ich würde das klasse finden, dass da jetzt, ich sage jetzt keinen Namen, sonst
Paul. Michael Moore hat ja in seinem Film Sicko Folgendes gemacht. Die Politiker, die ins Parlament eingetreten sind, schlangenartig, also so, ja, einer nach dem anderen, hatte ja vorne eingeblendet die Summe, die jeder einzelne Politiker von den verschiedensten Lobbyisten erhalten hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, der macht ja solche, wie heißt das, investigativen Journalismus.
Und mit dem habe ich Kontakt aufgenommen, 2008.
Ja.
Und über die Schiene von Michael Moore, ich habe mit meinem Mann mal das Olympiastadion in München gemietet, 2008 und 2009. Da waren ja einmal 28.000 Leute und einmal 25.000 Leute. Und da haben wir aber nur 30.000 gemietet. Also das war dann schon gut voll.
Den überdachten Teil halt.
Ja, genau. Und da haben wir dann Kontakt aufgenommen aufgrund von dem Film Sicko mit Michael Moore. Das hat auch funktioniert. Und so habe ich die Kontakte gekriegt zu den Ärzten und Betroffenen aus diesem System in Amerika. So ist es zustande gekommen. Und der hat es tatsächlich gemacht dann und hat jedem Abgeordneten vorne oder auf die Stirn in seinem Film eingeblendet die Geldmenge, die der gekriegt hat. Und so könnten wir natürlich die Firmen nehmen. Wäre doch toll. Also beim Herrn Lauterbach zum Beispiel, ehemaliger gesundheitspolitischer Sprecher, da müsste man dann hin, wie viele Jahre der bei Rhön in der privatisierten Krankenhausgesellschaft Rhön, da täten einige Summen zusammenkommen.
Paul, du hast jetzt gerade so Gesten gemacht, das heißt, die hätten dann auf ihrem Shirt oder vielmehr auf ihrem Anzug dann nicht nur ein, sondern eigentlich eine ganze Menge Sticker oder drauf, mehr oder weniger groß.
Genau, und der Zuhörer oder der Zuseher, der eben auch mal im Fernsehen guckt, der würde sofort erkennen, für welche Geschmacksrichtung derjenige zuständig ist.
Jetzt ist noch ein Stichwort gefallen, also darauf möchte ich jetzt auch noch kommen. Quartalsabrechnung, was verbirgt sich dahinter?
Nun, wir wollen damit quartalsmäßig überspitzt angedeutet habe ich schon, auch ein bisschen satirisch die Dinge auf die Schippe nehmen, kombiniert mit sachlicher Information, printmäßig. Und diese Zeitschrift soll einmal im Vierteljahr erscheinen. Und wenn einer Interesse hat, einen Beitrag dazu beizusteuern, kann er das gerne machen.
Also ich möchte es auch mit Newsletter, aber wir sind natürlich auch auf die Papierform gekommen, weil wir ganz viele Leute haben, die sagen, wir wollen nach wie vor lesen und dann werden wir eben das halbe machen. Und das muss jetzt nicht immer das Gesundheitssystem sein. Also ich würde gern über die Bildungspolitik und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man da miteinander machen kann. Also meine Idee oder sagen wir mal, mein Traum ist ja nach wie vor, dass wir mehr Zivilcourage in dieser Gesellschaft leben und dass wir fitter werden, als Bürger uns einzumischen. Ich finde einfach, dass wir in Deutschland uns viel zu viel gefallen lassen und einfach mitschwimmen in diesem großen Strom, obwohl man, wenn man einmal genau hinschaut, genau weiß, dass dieser Strom an einer Mauer ist, an der wir irgendwann aufprallen.
Wir haben in Deutschland so viele Baustellen, gesellschaftlich, in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft, die es einfach verdienen, aufarbeitet zu werden. Satirisch, sowohl auch mit knallharter, sachlicher Information. Denn, eins muss man auch dazu ergänzen, ich habe oft das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute zu wenig Fantasie haben, um die Realität zu begreifen.
Das finde ich jetzt einen ganz tollen Schlusssatz fast schon. Ja. Die Zeit ist auch schon fast um. Mir fällt bloß nur gerade auch so eine kleine Geschichte ein, oder was heißt so, auch so ein Wort, warum es in Deutschland eigentlich nie Revolutionen gibt, weil da ein Schild steht, Rasen betreten verboten.
Genau.
Ihr kennt es auch. Ganz genau. Ja, an dieser Stelle, also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Das war eine wirklich spannende, aufschlussreiche Sendung. Und ich möchte an dieser Stelle auch ankündigen, wir haben von FreeFM vor, eben auch quartalsmäßig euch beide einzuladen und eben auch nicht nur printmäßig, sondern auch für die Leute, die FreeFM gerne hören, auch eine Quartalsabrechnung zu machen. In diesem Sinne.
Doch, wunderbar. Wir bereiten uns vor fürs nächste Quartal.
Mit anderen Themen.
Klar. Und wieder bei mir. Das steht auch schon fest. Tschüss. Also vielen Dank und tschüss dann.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.